du unterschätzt eine Sache, wir haben hier noch ein wertvolles Gut. Und dann meinte ich, was denn? Dann meinte er, Sicherheit. Wir leben in Deutschland sicher. Und ich frage mich aktuell, ob wir auch dieses wertvolle Gut gerade so ein bisschen verlieren, weil einfach die Gesellschaft gerade diese Gefühle hat. Und vor allem auch, finde ich, da haben auch die Medien eine ganz, ganz große Verantwortung. Und ich finde, die befeuern das Ganze auch noch extrem, kippen da Öl ins Feuer. Was sind so deine Gedanken darüber?
Also für mich zählt ja erstmal, also das Sicherheitsbedürfnis jetzt des Kunden oder das allgemeine Sicherheitsbedürfnis ist ja das, wie fühle ich mich in meinen eigenen vier Wänden oder wie fühle ich meine Firma sicher?
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Ich glaube, der Name Schambacher ist in Hildesheim bekannt. Er, also Jürgen Schambacher, ist heute zu Gast, Gründungsmitglied von Unternehmer Hildesheim und Geschäftsführer der Schambacher Sicherheitstechnik GmbH. Hallo Jürgen, herzlich willkommen.
Ja, hallo Hasan, vielen Dank für die Einladung.
Jürgen, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie immer im Podcast, so deinen Werdegang, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst.
Also mein Name ist Jürgen Schambacher, ich bin in Hildesheim geboren, also ziemlich waschecht in Hildesheim und tatsächlich auch aufgewachsen hier gleich in der Nähe zwischen dem Dom und der Michaeliskirche. Das ist also die Grundstätte, in der Hildesheim auch irgendwann mal entstanden ist vor vielen Jahren, also 1000 Jahren und mehr. Und das ist mein Beritt. Ja, ich habe hier in Hildesheim die Schule besucht. Ich war auf dem Andreanum,
okay,
und bin dann zum Studium nach Nürnberg gegangen, habe in Nürnberg Nachrichtentechnik studiert und bin dann aber nach dem Studium wieder zurückgekommen und habe dann den Betrieb meines Vaters übernommen.
Was war damals der Grund, dass du gesagt hast, ich will Nachrichtentechnik studieren?
Ja, das war schon, dass ich bei meinem Vater diese gesamte Elektrotechnik gesehen habe, wie funktioniert das, da habe ich Spaß dran gehabt. Wollte wissen, wie funktioniert das überhaupt mit dem Strom und habe dann gemerkt, da willst du irgendwie was mitmachen. Und in der Schulzeit war ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe Latein-Leistungskurs gehabt und Physik und war damit, glaube ich, auch der Einzige auf der Schule in meinem Jahrgang. Und das war ganz lustig. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann vertiefe ich das jetzt mal. Und Nachrichtentechnik war eher das, was mich interessiert hat, weniger die reine Elektroinstallation, das, was mein Vater als Elektromeister selber mal gemacht hat. Und das habe ich dann auch in die Firma mit übernommen und bin dann auch in dem Bereich, habe ich mich weiterentwickelt halt auch.
Und dann warst du aber 3-4 Jahre lang weg erstmal, nicht?
Dann war ich erstmal weg von 1990 bis 1995, habe dann auch 2 Auslandssemester gemacht in den Niederlanden bei einem Hersteller von sicherheitstechnischen Anlagen. Hab da auch meine Diplomarbeit geschrieben, damals dann noch auf Englisch. Das war ein bisschen schwieriger, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und bin dann mit den Informationen, die ich da gelernt habe, noch recht grün hinter den Ohren dann wieder nach Hildesheim gekommen.
Okay, und war dir schon immer klar, dass du in die Firma deines Vaters einsteigen wirst? Oder gab es da so einen Schlüsselmoment oder wie das Ganze entstanden?
Also ich habe als Schüler, als kleiner Junge, mein Vater hat 1978, da war ich 9, die Firma in unserem Haus, wo wir gewohnt haben, gegründet und hatte dann auf der gegenüberliegenden Seite, das war noch in der Bergmannstraße, war so ein Garagenhof und da hat er sein Lager gehabt. Und morgens, bevor die Schule angefangen hat, bin ich dann um 7:15 rübergelaufen und habe mir dann angeguckt, wie er die Mitarbeiter dort einweist, also wie er die auf den Weg geschickt hat und so weiter. Und in den Ferien habe ich dann geholfen. Das fing an mit Schrauben und Dübel sortieren, ne? Also
war es denn damals schon Sicherheitstechnik oder was war es damals?
Das war erst Elektroinstallation. Also mein Vater ist gelernter Elektroinstallateurmeister gewesen, hat dann für sich, also sehr spät, dann auch eine Firma gegründet, war vorher auch in Hildesheim in anderen Firmen unterwegs, hat für Bettels gearbeitet, für
den Straßenbauer.
Den Straßenbauer für Frischbeton, war da Einkäufer.
Okay.
Und hat dann aber irgendwann gesagt, ich will mich selbstständig machen, rein Elektroinstallation. Und Anfang der 80er Jahre ging es dann los, dass er sehr viel Elektroarbeiten in Spielhallen gemacht hat. Da ging dann diese ja, Spielhallen-Serie los, wo viele Spielhallen in ganz Norddeutschland aufgebaut worden
sind. Das war ja auch irgendwie so eine goldene Zeit der Spielhallen, glaube ich, ne? Genau. So in den 90ern.
Genau, und in der Zeit hat er dann auch angefangen, dort dann auch die ersten Einbruchmeldeanlagen einzubauen. Ah, okay. Und darüber kam dann die Erweiterung. Mein Vater hatte dann die Firma Scharnbacher Alarm und Elektrotechnik genannt.
Ah, okay.
Und ist immer mit diesen beiden Standbeinen unterwegs gewesen. Und naja, dann als ich dann da immer mitgeholfen habe, habe ich dann schon gemerkt, das macht mir Spaß und habe auch irgendwie darüber dieses, ja, Unternehmergehen mitgekriegt. Also diesen Wunsch danach, irgendwie doch für mich selbstständig zu arbeiten und nicht in einer großen Firma irgendjemand zu sein.
Aber 78 gegründet, dann kamst du irgendwann dazu. Und wie war dann so ein bisschen dieser Übergang zwischen, du kommst an und legst erstmal los, irgendwas zu machen und zu arbeiten, bis hin zu, du bist selber Geschäftsführer?
Ja, also der Übergang war relativ abrupt. Also es ist so, dass ich im September 1995 dann nach Hildesheim zurückgekommen bin. Und mir war nicht bewusst, wie schlecht es der Firma geht. Mir war bewusst, dass es meinem Vater schlecht geht. Mein Vater war schon auch über mehrere Jahre krank, also hatte Herzinfarkte gehabt. Teilweise auch nicht so offenkundige Herzinfarkte, die dann dazu geführt haben, dass das Herz sehr geschädigt war. Und es war dann so, dass er da auch viel im Krankenhaus war in dieser Zeit. Und Anfang 96 war es dann so, dass er nur noch im Krankenhaus war.
Okay.
Und die Firma hatte dort 18 bis 20 Mitarbeiter in dieser Zeit.
Aber ist schon eine Summe, ne?
Also ja, das war schon viel. Und vor allen Dingen, wenn dann der Chef nicht da ist und dann kommt so ein Junger gerade vom Studium, im Handwerk ja zweiter Bildungsweg. Also das Studium ist ja im Handwerk eher die Ausnahme. Es wird ja eher dann der Meister, Geselle, ja, Meister absolut. Und so weiter gemacht. Und ja, dann war es so, dass mein Vater so krank war, dass er dann tatsächlich im Sommer des Jahres 1996 ein neues Herz bekommen hat als Transplantation. Das heißt, er hat dann auch noch länger im Krankenhaus gelegen. Und ich hatte im Prinzip keine Ahnung von dem, was da los war. Und es gab dann in Hildesheim zwei Menschen, die uns unterstützt haben. Der eine war Wilhelm Reinecker-Kubera von der Firma Kubera, der Seniorchef. Und das andere war ein damaliger Vorstand von der Sparkasse, die dann gesagt haben.
Wie ist der damals?
Der Vorstand, das war Werner Kersten, war auch ein Freund von meinem Vater. Und die beiden haben dann zu mir gesagt, Jürgen, also mit den Zahlen, das macht keinen Sinn. Du musst die Firma zumachen, das hilft nicht, dass du arbeitest dagegen eine Wand. Aber wenn du jetzt dir überlegst, dass du jetzt weitermachen willst, also neu gründen willst, dann unterstützen wir dich. Und dann habe ich da relativ zügig mir überlegt, okay, ich mache das.
Aber haben die das gemacht aus einem sozialen Anlass oder weil ich schon daran beteiligen wollten oder weil die eine Finanzierung verkaufen wollten? Oder?
Nee, also das
gab's war, irgendwelche Hintergründe?
Das war überhaupt nicht der Hintergrund.
Okay.
Also der Hintergrund war
die Freundschaft mit deinem Vater.
Die Freundschaft mit meinem Vater und vielleicht auch jetzt mal, ich meine, damals war ich ja auch sehr jung, wir wollen dich da unterstützen, wenn du da Lust zu hast und wir sehen das in dir, dass du das jetzt auch hinkriegst irgendwie. Und
Wilhelm, wie alt warst du da?
Da war ich Ende 20. Also das war jetzt, war ich 28.
Ja, krass, okay.
Und das ist also so eine Zeit gewesen, die dann auch sehr prägend war, weil ich sage immer heutzutage, ich habe im Letzten zuerst angefangen. Also ich habe mit der Insolvenz der Firma meines Vaters angefangen. Was ich aber hatte, war ganz klar, waren die Kunden, die mir dann auch in großem Maße treu geblieben sind. Und ich hatte natürlich eben auch dann den Hintergrund, dass die Bank gesagt hat, okay, wir begleiten das und wir gucken das. Und Wilhelm Reinecker-Kubera hat dann eben auch eine Bürgschaft übernommen für mich bei einem Lieferanten. Und das war also wirklich sehr großartig. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Und entstanden ist das, weil mein Vater und die beiden eben auch befreundet waren. Und eine kleine andere Anekdote, wo man dann auch sieht, wie in Hildesheim so Verbindungen sind, die man manchmal gar nicht so kennt, ist mein Großvater mütterlicherseits, also jetzt komme ich ganz weit her, der hat Wilhelm Reinecker-Kubera als Maurerlehrling als mein Großvater als Bauingenieur angestellt war, die erste Ausbildungsstelle gegeben, weil die Mutter von Wilhelm Reinecke Kubera die Schulfreundin von meinem Opa war. Also das ist jetzt ziemlich weit hergeholt, ja. Aber auch das ist etwas, wo man dann sieht.
Aber daran sieht man so diese verwurzelten Hildesheimer Familien, ne? Also
ja,
lange genau. Tradition.
Genau, also das ist dann irgendwie, dass man sich dann irgendwo verbunden fühlt. Und ja. Ja, jetzt bin ich 28 Jahre selbstständig, viel länger als mein Vater das war und augenscheinlich hat es funktioniert.
Aber jetzt in dem Jahr 95, 96,
ja.
Als du die Firma irgendwann auch jetzt übernehmen musstest, hast du dann wirklich das Gewerbe abgemeldet und komplett was Neues aufgebaut oder hast du wirklich versucht, aus der Insolvenz rauszuretten?
Nein, also das war dann eine Einzelfirma bei meinem Vater.
Okay.
Und ich habe dann eine GmbH gegründet und daraus okay. Ist dann auch die Scharnbacher Sicherheitstechnik GmbH.
Und Personal ist dann... Hast du wahrscheinlich ein bisschen abgebaut und mitgenommen oder musstest du?
Auch da gibt's etwas, was ich immer wieder gerne wiederhole. Ein Mitarbeiter hat mir die Treue gehalten. Alle anderen waren weg. Ich hätte sicherlich auch in dem Moment nicht für 18 Leute da Arbeit gehabt, aber ich hätte schon Mitarbeiter gebrauchen können. Und ein Mitarbeiter, der heute noch bei mir mein Obermonteur ist, ist seit dieser Zeit dabei. Der ist mittlerweile auch jetzt 34 Jahre im Unternehmen. Und wir beide schmeißen jetzt den Laden im Büro heutzutage.
Und das Problem war einfach, dass da ein junger Kerl kam und man nicht wusste, schafft er das oder schafft er das nicht? Und wir gehen lieber.
Ich denke, die haben mir das nicht zugetraut. Okay. Das war einfach so, weil ich eben auch für die ja auch ein Quereinsteiger war.
Und das du hast ja jetzt mal wirklich, das ist ja wirklich 3-0 hinten angefangen, ne? Also das Spiel hat begonnen und es war schon.
Das ging ja los. Hinten. Und dann hatte ich eben ein paar Kunden, ne? Also da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass die mir dann auch die Treue gehalten haben. Da waren auch sehr, auch wieder Persönlichkeiten aus Hildesheim, gerade im Privatbereich waren wir, was die Sicherheitstechnik betrifft, sehr gut, sind wir heute auch noch, haben da auch einen honorigen Kreis an Kunden. Und da haben mir die Treue gehalten und das war natürlich schön für mich.
Aber sag mal, wenn man irgendwie vorher so 18 Leute hat und dann hat man erstmal nur noch ein, zwei Leute, dann hat man ja vorher irgendwie auch 15 Fahrzeuge oder irgendwie ein ganz großes Lagerhalle und so.
Das bei meinem Vater in dem alten Firmenstandort, er war dann ja umgezogen.
Wo war er eigentlich?
Das war dann im Sorsumer Weg, das okay. War dann in Himmelstür und da war das so Wohnhaus und Büro und Lagerfläche zusammen und das war eigentlich damals auch für die Anzahl der Mitarbeiter viel zu klein. Und ich bin dann bis 2018 in den Räumlichkeiten verblieben. Natürlich wollte ich meinen Vater auch unterstützen dann, das ist klar. Das hat dann auch funktioniert. Und 2018 sind wir dann umgezogen in die Bördestraße, in den Neubau.
Und der Weg aber jetzt von 2000 bis 2018, wie waren diese 18 Jahre? Also war es dann wirklich so, dass das irgendwie sich langsam und stetig gewachsen ist und irgendwie jedes Jahr ein Mitarbeiter dazu oder alle zwei Jahre?
Also das war ein stetiges Wachstum. Es war immer so, dass wir in den Bereich Elektroinstallation weiter betreut haben. Viel mit kleinen Reparaturen, aber auch mal größere Objekte. Das wurde dann in den letzten Jahren sehr viel mehr und sehr viel größer. Dann haben wir den Sicherheitsbereich, also Einbruch, Brand, Video, Zutritt. Und daneben habe ich dann noch den Bereich Telekommunikation aufgebaut, also Telefonanlagen im Gewerbebereich, Ärzte, Rechtsanwälte, wo wir dann die Anlagen auch einbauen. Und mit diesen drei Standbeinen, Sicherheit, Kommunikation, Elektro, sind wir jetzt die letzten über 20 Jahre unterwegs und durch diese breite Fächerung sind wir auch ganz gut aufgestellt und haben dann eben weniger auf Wachstum gesetzt als auf Qualität für den Kunden gegenüber. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man zu groß wird, die Qualität auch darunter leiden kann. Und wir sind auch bewusst in dem Segment geblieben bis 10 Mitarbeitern, wo ich das noch einigermaßen gut handeln kann mit meinem Obermonteur und wir in der Lage sind, den Kunden auch ordentlich zu bedienen.
Ja, ja. Es höre ich aktuell immer wieder, dass Wachstum nicht immer was Positives ist. Und wir fragen ja auch immer im Podcast, wie viele Mitarbeiter, weil wir auch so ein bisschen anhand der Mitarbeiterzahl den Erfolg messen wollen, was ja irgendwie auch manchmal auch ein Trugschluss ist, weil viele Mitarbeiter nicht immer auch viel Profit bedeutet, sondern manchmal einfach auch viel Kosten bedeutet und die muss man irgendwie auch decken können. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass man eine Firma vielleicht super groß ist, 100 Mitarbeiter hat, Millionen Umsätze einfährt, aber eben nicht profitabel ist und dann ist halt trotzdem diese Insolvenzgefahr da. Und ich finde das irgendwie schon was Interessantes, dass du das sagst. Empfindest du das auch so, dass eben Wachstum nicht immer bedeutet mehr und größer?
Also mein Vater hat mir immer gesagt, und das, ich glaube, das gilt auch insbesondere fürs Handwerk, anders als jetzt beim produzierenden Gewerbe oder bei Filialisten. Da ist es was anderes. Aber im Handwerk ist es so, du kannst ganz schnell ganz viele Aufträge bekommen und kannst auch ganz schnell 50 Mitarbeiter haben. Die Frage ist nur, wie schaffst du es, diese 50 Mitarbeiter auch noch in 2 oder 3 Jahren mit Arbeit versorgen zu können als Geschäftsführer oder als Inhaber? Und da hast du eine Verantwortung. Und deswegen ist das eben etwas, also eine Firma groß machen schnell geht, aber so groß halten ist die Kunst. Und für mich war es eigentlich, es hat sich so ergeben. Ich bin auch gestartet, dachte, ich habe bald wieder 20, 30 Mitarbeiter. Mhm. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, nee, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, nachhaltig zu arbeiten und auch mit einer gewissen Substanz.
Mhm. Ich habe eine sehr ähnliche Geschichte. Wir haben einen Familienbetrieb, die Autowerkstatt, und da bin ich mit eingestiegen. Und mein Vater hatte damals immer nur einen Helfer gehabt, hatte so eine kleine Werkstattbude, nenne ich jetzt mal, angefangen zu schrauben, aber viele, viele Jahre schon her. Und dann bin ich dazu gekommen, habe gesagt, okay, wir müssen wachsen, 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 Personal, Personal, Personal. Und da war anfangs super. Irgendwann hatten wir 13 Mitarbeiter, und da habe ich festgestellt, ich habe jeden Tag Druck, diese Leute mit Aufträgen zu füttern. Und dann haben wir uns von ein paar Leuten getrennt, was so, ich nenne es jetzt mal, gar nicht despektierlich gemeint, aber es gab bei uns so A-Player und B-Player, nenne ich jetzt mal. Und die wirklich richtig, richtig gut waren in ihrer Arbeit, und die nur gut waren in ihrer Arbeit. Und die nur gut waren, mussten wir uns halt von trennen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt das wirklich nur noch auf sehr, sehr hohem Qualitätsniveau, und sind dann wieder ein bisschen geschrumpft. Und dieses Gefühl zu schrumpfen war sogar irgendwie ein positives Gefühl, weil es hat mir wieder mehr Sicherheit gegeben und den Druck rausgenommen, und wir konnten wieder auf Qualität setzen und mussten gar nicht irgendwie denken, jetzt brauchen wir wieder 5 Autos auf den Bühnen, sonst war der Tag nicht gut. Und ich finde, dass Wachstum auch sein kann, die Art und Weise, wie man arbeitet, dass der Prozess auch wachsen kann, dass die Qualität auch wachsen kann und nicht immer unbedingt der Umsatz wachsen muss. Und das ist so eine spannende Erkenntnis, die man aber halt erst dann bekommt, wenn man es einmal gemacht hat.
Ja, also es ist auch so, dass ich immer gesagt habe, jetzt bei großen Firmen quasi, da wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Also das ist ganz logisch, dass da dann auch der eine oder andere Kunde mal unzufrieden ist. Und wir versuchen unsere Kunden beispielsweise jetzt, wenn wir jetzt von dem Bereich Sicherheitstechnik kommen, Einbruch und Brand, da ist es ja so, dass die Kunden auch relativ schnell bedient werden müssen, wenn sie anrufen und eine Störung haben. Und da haben wir den Anspruch, das möglichst kurzfristig umsetzen zu können. Und wir haben auch, gerade weil wir viel im Privatbereich unterwegs sind, haben wir auch durchaus Kunden, die dann anrufen und sagen, also es ist ihnen aber schon klar, dass ich jetzt hier nicht irgendjemanden in ihrer Firma haben möchte, sondern eigentlich natürlich nur den Mitarbeiter, der die Anlage auch aufgebaut hat. Und dann nennen die den Namen, ne, und sagen dann, also und wenn ich dann sage, ja, der ist aber gerade krank oder der ist im Urlaub, naja, dann hat das Zeit, dann warte ich. Also wir haben eine Reihe von Kunden, die sehr großen Wert darauf legen, persönlich nicht nur von mir als Chef, sondern eben auch vom Techniker vor Ort so zu betreut zu werden, dass sie eben nicht immer die Frage stellen oder gestellt bekommen von einem Techniker, der ganz neu ist, wo ist eigentlich ihre Einbruchmeldezentrale in ihrem Haus, weil ich war ja noch nicht bei ihnen, sie müssten mir mal helfen, sondern dass sie ein Vertrauen aufbauen dem Mitarbeiter gegenüber, und Sicherheitstechnik ist nun mal auch viel mit Vertrauen, eigentlich absolut. Fast alles, auch gerade den Firmen gegenüber.
Absolut.
Und deswegen ist das eben auch etwas, womit wir sagen können, wir haben Mitarbeiter, die wir lange Jahre dabei haben und die dann auch den Kunden auch exklusiv quasi betreuen. Und dann ist der Kunde auch bereit zu warten.
Weißt du, was mich wundert? Du hast eben gesagt, ihr habt so 3 Bausteine. Das ist so Sicherheit, Elektro und Kommunikation. Mhm. Aber die Firma heißt Scharnbacher Sicherheitstechnik.
Richtig, aber wir haben im Logo, also wir haben das gegründet mal als Scharnbacher Sicherheitstechnik. Also
es hört sich so an, als wäre der Schwerpunkt
auf der Sicherheitstechnik.
Auf der Sicherheitstechnik.
So, entstanden ist das Ganze so: Mein Vater Alarm- und Elektrotechnik, und ich hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn damals die Idee zu sagen, also Sicherheitstechnik, das ist super, das ist in der Zukunft, das läuft.
Ja.
Und Elektroinstallation ist, ne, so. Und deswegen habe ich das nur noch Sicherheitstechnik genannt. Und ich habe aber über die Jahre immer wieder festgestellt, die Kunden, die wir haben, also auch aus dem Bestand, das ist natürlich ein sehr großer Kundenschatz, den wir da haben, die kommen immer wieder und die freuen sich auch darüber, dass sie sagen, wir haben einen Ansprechpartner. Und letztendlich ist dieses Kommunikation oder Elektro, Sicherheitstechnik und Kommunikation ist jetzt auch in unserem Logo verankert seit einigen Jahren.
Und so drei grünen Balken?
Das sind ja sechs, das, die sind sechs Quadrate und okay. Diese sechs Quadrate hatten auch eigentlich nochmal eine feinere Differenzierung hinter sich. Eigentlich bräuchten es jetzt nur noch drei Quadrate sein, weil im Logo selber auch diese drei Bezeichnungen Punkte. Ja drin sind.
Genau, stimmt, ne? Das erinnere ich mich.
Und wir haben dann eben mit diesen drei Bereichen, ich habe dann gemerkt, also der Kunde wünscht das einfach. Der sagt, also wenn ihr schon da seid wegen Einbruch Meldetechnik, könntet ihr nicht mal Elektro was machen. Oder eben auch, wir haben Kunden, die wir dann mit der Elektroinstallation betreut haben, die dann sagen, Mensch, jetzt brauchen wir mal Sicherheit. Mhm. Oder wir brauchen mal eine Videoüberwachung. Mhm. Und wir sind in Hildesheim halt auch der Einzige, der dieses aus einer Hand bieten kann. Also es gibt für alle möglichen Bereiche Firmen, viele Elektriker, für Sicherheitstechnik gibt es Firmen, gibt auch für Telekommunikation Firmen, aber es gibt halt keinen, der diese drei Bereiche in einer Firma abwickeln kann. Und
krass.
Das ist schon ein Vorteil. Das ist auch jetzt so ein, ich sage jetzt mal für Hildesheim zumindest ein Alleinstellungsmerkmal.
Gibt es denn überhaupt so viel Wettbewerb? Also einer ist ja bekannt, Kühn-Sicherheit.
Ja, es gibt, aber gibt im Landkreis, also ich so, ja, sag jetzt mal, es gibt so fünf.
Echt? Okay.
Und die auch qualifiziert unterwegs sind. Also die jetzt sich wirklich Errichter für sicherheitstechnische Anlagen nennen sollten und dürfen. Und im Elektrobereich gibt es natürlich eine Reihe von mehr, genau, das ist klar. Und da hat man natürlich dann immer eine gewisse Mitbewerbersituation, würde ich mal sagen.
Sag mal, müsst ihr auch so ein bisschen Schwerpunkt auf das Branding legen, dass der Name Scharmacher immer mit Sicherheit verbunden ist. Was mir immer aufgefallen ist, jetzt wenn wir auch ein bisschen wir reden ja im Podcast immer oft über Wettbewerb,
ja.
Ist immer, dass häufig an Türen dann so ein Sticker dran ist, wo steht Kühn alarmgesichert. So, da habe ich mal so dieses Gefühl bekommen, okay, irgendwie legen die Wert darauf, dass der Name Kühn immer so zeigen soll, hey, hier läuft alles gut, hier darf es nicht einbrechen. Müsst ihr dann auch irgendwie so extrem viel Marketing- und Branding-Ausgaben haben, um den Namen irgendwie bekannt zu machen?
Wir haben ja nicht den Anspruch, der Größte zu sein. Das haben wir nie gehabt. Eben aus den besagten Gründen, weil ich sage, wenn du der Größte bist, dann leidet auch unweigerlich irgendwann auch deine Qualität. Für uns ist es so, ich persönlich bin ein Mensch, der natürlich auch an bestimmten Stellen die Marketing-Schraube dreht, aber auch nicht in der Größe. Natürlich ist bei unseren Anlagen auch überall ein Aufkleber drauf, wenn der Kunde das wünscht. Wir sind aber nicht so groß, deswegen haben wir nicht so viele Aufkleber. Aber das ist, glaube ich, nicht das Hauptaugenmerk. Ich persönlich bin ein Netzwerker. Mir macht das Spaß. Ich habe das immer gemacht. Ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich bei den Handwerksjunioren. Das ist eine Vereinigung von Handwerkern über die Gewerke hinweg, die eben dann irgendwann mal unter 40 Jahre alt waren, die dann eben im Handwerk auch sich engagieren wollten. Da war ich im Landesverband, da war ich Vorsitzender in Hildesheim. Gründungsmitglied dann hier Unternehmer Hildesheim. Das ist dann ja schon ein bisschen später gewesen. Zwischendrin war ich in der Handwerkskammer, in einer Vollversammlung. Also ich bin eigentlich in unterschiedlichsten Netzwerken unterwegs gewesen habe dann darüber eben auch persönliche Kontakte aufgebaut. Und diese persönlichen Kontakte führen in der Regel auch zu weiteren neuen Kontakten. Also wenn du dann jemanden hast, der zufrieden ist, dann ist diese Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich noch viel mehr wert. Also ich erinnere mich an das erste Sommerfest hier bei den Unternehmern, hier unten im Freibereich.
Ja.
Da war das dann so, da hatte ich einen Kunden, eine Persönlichkeit im Raum Hildesheim.
Wieder irgendein Vorstand von der Bank.
könnte sein, der rief dann mich rüber mit einem Bier in der Hand, sagte, Mensch Jürgen, komm mal rüber, ich habe hier jemanden da. Und dann stellte er mich vor, das ist hier Jürgen Scharnmacher, das ist hier der einzige und beste für Sicherheitstechnik in Hildesheim. Ne? Also es war dann die Vorstellungsrunde. Und da hatte ich natürlich schon meinen ersten Fuß drin. Und dann auch jemand, der in der Wirtschaft unterwegs war, sagte, ja, dann nächsten Dienstag mal bei mir zu Hause. Und das sind natürlich dann auch Dinge, die in dem Mix dann eine Rolle spielen. Und genauso ist es das Engagement. Ich unterstütze viele Jahre sehr gerne den Zyklus hier unten im Haus, die Bischofsmühle.
Seid ihr auch Sponsor von der Jazztime?
Genau, Sponsor von der Jazztime. Ja, Fußballvereine, Sportvereine ganz allgemein, Lammetal-Werkstätten haben wir unterstützt. Und das sind so Sachen, die wir, wo ich mich halt auch immer auch dann engagiere und mit dabei bin. Und dieses Netzwerken ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil meines Erfolges am Ende auch gewesen. Auch diese, ja, das verbunden mit der Persönlichkeit. Also da ist ein Chef, der ist jetzt persönlich da, der ist ansprechbar. Und wenn ich dann im Büro anrufe, kann ich da auch mit dem verbunden werden oder der ist vielleicht sogar direkt am Telefon. Das passiert mir heute auch ganz oft, dass jemand sagt, ach, da habe ich Herrn Schamacher gerade direkt dran. Das ist ja interessant. Ja.
Ich habe mich immer direkt dran. Ich rufe immer bei euch im Büro an und immer gehst du ran.
Na, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das bin ich. Die zweite Möglichkeit, das ist mein Obermonteur. Und die dritte Möglichkeit wäre ein Anrufbeantworter. Das ist ganz einfach. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit da relativ hoch, dass du mich da erreichst. Und
das heißt, ja, hat geklappt. Das heißt, ihr seid 10 Leute, also 2 im Büro, wahrscheinlich noch irgendeine Kraft für Verwaltung und dann 7 Monteure.
Wir haben keine Verwaltungskraft mehr, das machen wir wirklich alles alleine und Angebote, Rechnungen und so weiter, das ist auch sehr schlank aufgebaut mittlerweile und wir haben dann noch 3 Auszubildende, da haben wir auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir da in die Ausbildung auch Kraft reinstecken, aber das wird natürlich zunehmend schwieriger, da auch Personal zu finden.
Moin Leute, hier eine kurze Werbepause. Dein Auto macht seltsame Geräusche, der Motor ruckelt und du hast keine Ahnung, woran es liegen könnte. Du brauchst eine Inspektion, TÜV oder Reifen, du hast einen Autounfall. Für all diese Themen rund ums Auto habe ich genau die richtige Adresse für dich. Die Herbert-Quandt-Straße 1. Denn da sitzt unser Kfz-Meisterbetrieb, die Kaiki Autoservice GmbH. Man hört es raus, ich bin dran beteiligt und wir haben eine tolle Aktion für euch. Bis Ende des Jahres gibt es in unserem Familienunternehmen mit dem Rabattcode POD10, also POD10, 10% auf alle Reparaturen. Ausgenommen sind Fremdleistungen wie zum Beispiel vom TÜV. Für mehr Infos besucht einfach www.kaiki-autoservice.de. Und dann noch 5 Monteure.
Genau.
Und dann haben wir 10 voll, ja. Ungefähr.
Genau.
Okay. Und wenn man sich, du meinst ja eben irgendwie, also auch wenn der Name Schambacher Sicherheitstechnik heißt, das ist schon sehr. Also es sind schon 3 wesentliche Bausteine mit eben Sicherheit und Elektro und Kommunikation. Wenn man sich aber jetzt euren Umsatzkuchen anschauen würde, ist es dann auch ähnlich, also gleichmäßig auch verteilt? Oder gibt es da irgendwie
erkennbaren Schwerpunkt? Also da gibt es große Schwankungen, weil also über Jahre hinweg. Also es gibt Bereiche oder Jahre, in denen der Bereich Elektroinstallation einen sehr hohen Umsatz hat im Verhältnis. Dann auch ich sag mal, an die 50% rankommen. Wenn wir dann größere Projekte haben, wir haben in den letzten Jahren sehr viele größere Projekte gemacht, wo dann eben auch sehr viel Aufwand da drin ist. Und dann gibt's aber auch Jahre, in denen im Bereich Sicherheitstechnik mehr läuft, Brandmeldeanlagen. Und
jetzt gerade zum Beispiel, oder?
Jetzt gerade müsst ihr irgendwie Bau zurückgehen
wegen den Zinsen. Und jetzt müsst ihr ja irgendwie wegen den ganzen Krisen überall Sicherheit wieder hochgehen.
Genau.
Alle rüsten auf.
Genau, also wir hatten in Corona-Zeiten war der Themen, der Bereich Sicherheitstechnik ein bisschen ruhiger geworden, gerade auch im Privatkonsumerbereich. Und das ist jetzt aber wieder, da ist die Nachfrage wieder hochgegangen. Hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass die Einbrecher auch entweder Corona hatten oder nicht eingebrochen haben, weil die Leute zu Hause waren, also jetzt für den Privatbereich gedacht. Und die Firmen hatten halt auch nicht die Investments vor, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Wir wissen ja gar nicht, wie die Reise weitergeht. Und das hat sich jetzt verbessert. Da ist jetzt die Anfragesituation wieder sehr gut. Und in den Bereichen auch Video ist sehr stark nachgefragt. Und das merken wir schon.
Und ist die Verteilung so privat und Gewerbe bei 50-50 oder habt ihr einen Gewerbeschwerpunkt?
Also ich habe immer gedacht, der Privatbereich wäre sehr hoch vom Umsatz her. Weil ich das Gefühl hatte, dass der macht eben auch viel Traffic im Büro, ne? Also gehört halt auch dazu. Das ist aber auch in Ordnung. Und dann habe ich das irgendwann mal hochgerechnet und habe gemerkt, dass dieser Privatbereich eben an die 50% gar nicht ranreicht. Also das ist irgendwo zwischen 30% und 40% maximal, okay, je nachdem, wie so die Jahre auch wieder laufen. Ne? Okay. Ich denke mal, in Corona-Zeiten wird das sich auch wieder verändert haben.
Ich schätze, so eine 10-Mann-Bude Sicherheitstechnik macht so ungefähr 1,5 Millionen, würde ich schätzen. Das heißt, dann macht es im Privatkundenbereich so 500.000.
Könnte sein.
Das sind meine Zahlen, die ich schätze. Yeah.
Schätz mal.
Aber generell kann ich gut schätzen, oder?
Ist jetzt okay so.
Okay. Ja. Ein Thema, was mich extrem interessiert, ist das Thema digitale Sicherheit. Also das Thema Cybersecurity. Da stelle ich mir immer die Frage, wenn ich so eine Firma hätte, eine Sicherheitsfirma, und mein Name ist schon gebrandet mit Sicherheit, ob das nicht so ein neues Geschäftsmodell wäre, da irgendwie mit einzusteigen, weil am Ende des Tages verkauft man irgendwie auch Kameras und dann irgendwie vielleicht irgendwie Server mit oder irgendwie Cloud-Systeme mit. Und kann man da nicht noch was zusätzlich aufbauen, wo man sagen kann, pass auf, wir sind auch der Ansprechpartner, weil der Name ist ja schon damit gebrandet, für sichere digitale Lösungen. Vor allem auch jetzt im Hinblick auf KI und so weiter. Passiert da gerade bei euch was oder sagst du, das ist nicht mein Beritt?
Also erstmal grundsätzlich bin ich immer offen für neue Sachen und denke auch darüber nach, sehe aber, dass gerade also Cybersecurity eigentlich ein Thema mehr für die IT-Leute ist, dass die in dem Bereich eben da sich aufbauen. Wir sehen das eigentlich so, dass wir sagen, alles das, was wir jetzt erstmal schützen können, also beispielsweise Serverräume oder auch Daten von Kunden, da sind wir ja schon massiv dabei die letzten 30 Jahre. Also das machen wir ja. Das heißt, da haben wir ja auch eine Reihe von Kunden, die weniger auf Werte an sich, also Hardware oder sowas setzen, dass das gesichert werden soll, sondern die setzen darauf, dass ihre IT, respektive die Daten, die sie haben, dann auch gesichert sind. Also beispielsweise Automotive-Zulieferer, die wir haben. Da haben wir sehr viele, die dort abhängig sind von den Auto- oder Automobilherstellern und die haben vielleicht Erlkönige irgendwo rumstehen. Und das darf natürlich unter keinen Umständen passieren, dass da Fotos entstehen von einem Erlkönig und dann werden die Bereiche, in denen die stehen oder getestet werden für Anwendungen, die werden dann halt hoch gesichert. Und da haben wir einige Kunden, die das auch das Augenmerk drauf legen. Und ich sehe unsere Kernkompetenz im Moment nicht in diesem Bereich reiner IT-Sicherheit. Aber das ist natürlich Themen, man muss sich immer weiterentwickeln.
Seid ihr auch eigentlich ein Handwerksbetrieb?
Wir sind ein Handwerksbetrieb, der erstmal auch Hardware, also Geräte an die Wand schraubt und in Betrieb nimmt. Aber natürlich, und das ist der zweite Aspekt sicherlich auch deiner Frage, wir haben immer mehr natürlich zu tun mit Anwendungen, die in der Cloud laufen oder die irgendwie aus der Ferne. Also dieses ganze Thema Smart Home, in Klammern oder ja, eben auch Fernbedienung. Ja. Und da müssen wir natürlich auch darauf achten, dass unsere Geräte, die wir im Internet platzieren, also beispielsweise einen Videorekorder, den wir Recorder noch nennen, aber das ist halt auch ein kleiner Linux-Rechner mit einer Festplatte, der bei dem Kunden vor Ort installiert ist, auf den wir dann zugreifen können, dass dieser Zugriff eben auch IT-mäßig so gesichert ist, dass da nichts gehackt werden kann. Also dass keine Daten rauskommen, dass nicht die Bilder irgendwo im Internet kursieren irgendwann.
Da ist doch aber eigentlich jetzt mal ein Tipp vom Fachmann. Die beste Lösung ist ja, wenn man das gar nicht irgendwie in einer Cloud hat, sondern irgendwie in irgendwelchen Servern, die bei sich selber rumliegen.
Richtig, genau. Also wir favorisieren nur die Lösung, wir bauen ein Gerät ein, also unser Netzwerkrecorder, der hat eine Festplatte, das baue ich bei dem Kunden ein. Am besten noch über eine separate Netzwerkinfrastruktur. Das heißt, die Kameras, die ich beim Kunden montiere, die IP-Kameras, werden separat angebunden, nur an diesen Rechner. Die haben also bis zu diesem Netzwerkrecorder noch überhaupt nichts mit der IT-Infrastruktur des Kunden zu tun. Also da gibt es keinen Traffic, da gibt es auch keine Möglichkeit, da drauf rumzuhacken, sondern es ist ein eigenes Netz, physikalisch getrennt. Und erst wenn ich den Netzwerkrecorder über seine persönliche IP-Schnittstelle anbinde an das Netzwerk des Kunden, dann habe ich an der Stelle die Anknüpfung zum Internet beziehungsweise den theoretischen Zugriff und den muss ich eben auch sichern. Und da hilft uns entweder der IT-Administrator des jeweiligen Kunden oder wenn es im Privatbereich ist, dann sind wir natürlich selber da auch Ansprechpartner und müssen das entsprechend so einrichten, dass es für den Kunden auch sicher ist.
Ist das Thema aber Digitalisierung und KI vielleicht in den Produkten selber ein Thema? Dass die Kameras jetzt besser funktionieren, ja, weil die KI erkennt, der Mensch geht da irgendwie, klaut da irgendwas.
Haben wir.
Deswegen meldet er direkt, ja, und sagt, hier, der hat ein Portemonnaie geklaut.
Genau, also wir haben jetzt mittlerweile sowohl Kameras als auch Rechner, also Netzwerkrekorder, die in der Lage sind, beispielsweise Gesichter zu erkennen. Also das ist rudimentär vorhanden, aber das wird immer weiter ausgebaut und ist jetzt auch schon vorhanden. Also damit arbeiten wir. Kennzeichenerkennung, also diese Dinge, die sind ja alle schon da. Aber dann eben auch der Abgleich mit, ich habe das Auto schon mal gesehen, ne? Also das,
okay. Ne?
Also das kommt dann. Also dass man dann hinterher sagen kann in der Datenbank, ich suche jetzt nach dem Kennzeichen, wo ist dieses Kennzeichen aufgetreten? Das ist in bestimmten Systemen schon vorhanden und wie es mit allen Entwicklungen ist, das kommt dann von den teuren, höheren oder höherwertigen Anlagen ganz langsam dann auch in die erschwinglichen Bereiche, sodass das Kunden dann auch quasi mit dabei haben.
Das heißt, wenn was passiert, dann muss ich nicht mehr irgendwie 6 Stunden mir einen Rekorder anschauen, sondern kann sagen, hier Kennzeichen.
Genau, das ist die Zukunft. Also okay. Das wird jetzt, das wie gesagt, das wird auch für erschwingliche Systeme kommen.
Okay. Ja. Und wie ist denn das, wenn jetzt so eine Einbruchmeldeanlage aktiviert wird und da bricht jetzt wirklich jemand ein? Dann, also ihr seid ja erstmal von dem Szenario erstmal fein raus. Ihr habt jetzt nur eine Meldeanlage drin gehabt und dann bekommt wird die Polizei oder Feuerwehr, wer auch immer, wird erstmal alarmiert oder bekommt ihr auch alles mit?
Also wir haben erstmal grundsätzlich bei den Einbruchmeldeanlagen oder bei allen Anlagen, die wir einbauen, wir bauen die Hardware ein. Wir sind der Dienstleister für die Geräte. Und beispielsweise im Bereich Einbruchalarm, die Alarmverfolgung, die Intervention, da arbeiten wir mit Wachzentralen zusammen, die dann diese Informationen, also die Meldungen, die unsere Anlage dann bei einem Alarm generiert, dann auch empfangen. Und je nachdem, wie der Kunde das möchte, kann dann eine Alarmintervention stattfinden. Das heißt also, entweder wird aus dem Wachdienst heraus die Polizei informiert oder der Wachdienst fährt selber raus oder er informiert nur Mitarbeiter, die dann entsprechend nachschauen. Das ist kundenspezifisch, kann das dann eingestellt werden. Und wir sind dann quasi nach der Einrichtung der Hardware und der Programmierung sind wir dann erstmal raus. Aber natürlich beraten wir den Kunden regelmäßig. Das heißt, bei dem Aufbauen einer Anlage, welche Möglichkeiten hat der Kunde? Und darf der Kunde für sich entscheiden, was er möchte. Wir haben selber keine eigene Wachzentrale und sind deswegen auch sehr frei. Also wir können da auch frei entscheiden und dem Kunden eine freie Beratung geben. Es gibt eine Reihe von Kunden, die heute sagen, Mensch, also das, so einen Wachdienst brauche ich nicht, gerade im Privaten. Ich will eine Sprachansage auf mein Handy oder mir reicht eine Push-Benachrichtigung auf die App.
Aber so das Thema Wachzentrale wäre ja auch eigentlich für euch ein Geschäftsmodell. Weil die Kunden habt ihr ja schon, ihr könntet das direkt mit anbieten.
Aber das hat sich nie für mich gezeigt, dass das jetzt sinnvoll ist. Und es kostet eine Menge Geld, Arbeit und natürlich auch wieder Mitarbeiter, eine eigene Wachzentrale aufzubauen. Und wir haben als Beispiel jetzt einer der größten Partner, die wir haben, ist die Niedersächsische Wach- und Schließgesellschaft in Hannover. Das ist eine der größten Empfangszentralen mit, ich glaube, fast 20.000 Aufschaltungen. Die sind da abgesichert wie Fort Knox. Das Ding, das hat also wirklich ziemlich viel Geld gekostet. Und das wäre halt auch als Investition für eine Firma wie mich nicht sinnvoll gewesen. Und da muss man dann auch sagen, Schuster, bleib bei deinen Rappen. Ja. Ich bin halt Nachrichtentechniker und das will ich auch bleiben.
Okay. Aber also zumindest dieses Gebäudesicherheit mit Personal, auch da immer darüber nachgedacht?
Nee, also das war für mich nie ein Thema, weil ich ich kam immer außer Elektronik und habe gesagt, die Elektronik ist das, was wir können. Das kann ich handeln und das macht mir Spaß und alles das, was dann darüber hinausgeht, das war dann nicht so mein Thema und das hat sich für mich nicht gestellt.
Okay, verstehe ich. Wie ist denn du eigentlich so jetzt so dein Bauchgefühl? Ist Hildesheim gerade unsicher? Zu Recht unsicher? Du bekommst ja auch viel mit, was gerade passiert hier rechts und links, wo eingebrochen wird, wo nicht und so weiter. Sind die Zahlen gestiegen? Also was ist so dein Bauchgefühl über Hildesheim?
Also grundsätzlich Hildesheim glaube ich, dass, also ich sehe ja immer die Anfragen nur. Ne? Also ich finde cool. Ich schaue mir auch die Zeitung an und sehe, da wurde eingebrochen oder da ist was passiert. Da ist so, dass bis Corona die Zahlen eigentlich stetig zweistellig gewachsen sind, also die Einbruchzahlen. Das hat man also auch an den Statistiken gesehen. Das ist dann zu Corona entsprechend wieder eingesackt, so wie ich gerade eben schon gesagt habe. Auch der Täter hat dann gemerkt, Mensch, das ist ja blöd, die sind zu Hause. Das ist natürlich ein höheres Risiko für ihn. Jetzt gehen die Zahlen wieder hoch. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Schwierigkeit heutzutage ist auch, dass sich das auch verändert. Also dieser klassische Dieb, der früher mal mit dem Kuhfuß oder mit einem großen Schraubendreher gekommen ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, der stirbt aus, aber ich habe das Gefühl, dass er ausstirbt. Den wird es noch geben, aber es ist eher so, dass beispielsweise ältere Menschen dieses Phishing und diese ganzen Dinge da eine Rolle spielen, dass da irgendwie KI-generierte Anrufe kommen von Enkeln. Ich habe einen Autounfall, ich brauche schnell Geld und solche Sachen. Das ist etwas, wo...
Ja, aber wenn man sich da die Ursache anschaut, dann ist es ja auch deswegen so, weil früher war das Geld unterm Kissen. Und das Vermögen war da, jetzt ist alles digital in der Bank, im Online-Banking und jetzt braucht man ja irgendwie so einen Push dann, um irgendwie Geld mitzunehmen und nicht mehr und ja. irgendwo in eine Schublade greifen oder so. Ja. Meinst du, das hat was damit zu tun?
Das hat sicherlich was damit zu tun, aber natürlich gibt es auch noch eine Reihe von Kunden, die sich dann auch Schmuck und andere Dinge leisten können oder auch Waffen, weil sie waffennah sind oder weil sie eben Schütze sind, dann auch zu Hause beinhalten, die auch abgesichert werden müssen natürlich. Das ist ganz wichtig, aber ich glaube auch die, also wenn jemand mal Opfer eines Einbruchs geworden ist und egal ob da jetzt, ne, ich habe, also bei mir ist es so, wenn jemand mich anfragt, dann war immer so, ja, wenn da jetzt eine Sirene an der Wand ist, das ist ja blöd, weil dann sieht ja jeder, dass ich was habe. Und dann sage ich, nee, das ist nicht so, das ist Abschreckung. Der Täter sieht, da ist was passiert und er muss jetzt damit rechnen, dass da irgendein Alarm losgeht, wenn er da einbricht. Und das Zweite ist, die wenn jemand eben irgendwo eingebrochen hat bei jemandem zu Hause und der ist hat was gesucht, egal ob da jetzt groß was zu finden ist, dann ist eigentlich die Privatsphäre komplett im Eimer. Also den Leuten... Ich habe viele Leute erlebt im Privatbereich, die dann eben eigentlich nicht mehr richtig froh geworden sind und die heute noch deswegen so wichtige Kunden sind, weil sie nach 10, 20 Jahren, wenn ihre Einbruchmeldeanlage heute Abend eine Störung hat, sofort anrufen und sagen, Herr Scharnbacher, da muss aber was passieren. Ich bin da nicht sicher. Das ist denen wichtig. Also die brauchen das Gefühl, dass die Einbruchmeldeanlage für sie da ist und sie beschützt. Und dieses Gefühl funktioniert halt nur, wenn die funktioniert. Und deswegen ist es so wichtig für sie, dass dann auch schnell geholfen wird. Und daran merkt man, dass wenn bei Leuten eingebrochen worden ist, dass das also nachhaltig, man spricht dann auch von Opfern, es gibt den Weißen Ring, die da die Opferbetreuung machen. Das wollte man früher immer nicht so wahrhaben, ne? Weil, aber ich habe auch eine Reihe von männlichen Kunden, die das viel mehr durchgeschüttelt hat als weibliche Kunden. Was man ja auch immer, ne, diese typisch früher, Männer sind stark, das ist alles super. Das ist nicht. Das ist, wenn da eingebrochen worden ist, ist nachhaltig. Und unabhängig davon, ob jetzt was zu holen gewesen wäre oder nicht. Weil das ist das nächste Argument, was die Kunden sagen. Ja, bei mir gibt's da nichts zu holen. Ich sage ja, das weiß erstens der Täter nicht. Und zweitens, wie viel ist denn nichts zu holen? Also sagen wir jetzt, 1000 Euro ist viel oder sagen wir, 1000 Euro ist wenig? So, und das ist eine Frage der Sichtweise. Für einen Täter, einen Drogenjunkie oder einen Gelegenheitstäter ist 500 Euro eine Menge Geld. Und wir sagen vielleicht, also wollen wir das wirklich uns antun, für 500 Euro vielleicht ins Gefängnis zu gehen, ne?
Jetzt bist du ja nicht seit gestern selbstständig und du hast jetzt letzten 20, 30 Jahre miterlebt und gesehen, was da passiert. Würdest du sagen, dass es aber jetzt insgesamt zugenommen hat, dass die Menschen in den letzten 4, 5, 8 Jahren mehr das Bedürfnis haben, dass sie unsicher sind und deswegen mehr Sicherheitsprodukte kaufen?
Ich glaube, dass das Bedürfnis wächst, also nach Sicherheit. Also dass die Angst vor ja Opfer eines Einbruchs zu werden, ja.
Ich stelle jetzt eine fiese Frage. Sieht man da eine, also meinst du, es gibt eine Korrelation zur Migrationspolitik?
Also, das könnte ich mir vorstellen, dass Leute dann auch entsprechend ja unsicherer werden. Das Interessante ist ja, dass die Einbruchszahlen runtergegangen sind und jetzt leicht wieder steigen. Aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang jetzt beispielsweise tatsächliche Einbruchszahlen von welcher Bevölkerungsgruppe letztendlich dann ausgeführt worden sind.
Meinst du, dass man sagen kann, dass der Süden sicherer unterwegs ist? Dass Süddeutschland da, also gibt's da irgendwie Statistiken
dazu? Also ich habe da selber keine Unterlagen drüber. Ich glaube aber, dass das Bedürfnis im Süden höher ist.
Echt?
Ja, weil latent ja das so ist, dass Leute im Süden eher mehr Geld verdienen, weil auch natürlich bestimmte Dinge, jetzt wenn wir angucken, Immobilienpreise sind halt in Süddeutschland höher in der Regel. Also wenn wir jetzt München angucken, Frankfurt und so weiter.
Ja, okay.
Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich so ist, dass man das jetzt über Deutschland bezogen, gibt es vielleicht Erhebungen, kann ich nicht so sagen.
Ich finde, wenn man auch so die Wahlergebnisse jetzt als sich anschaut im Osten, da bekommen ja beide Seiten Angst. Also Rechtsextreme und Linksextreme bekommen, also beide Seiten kriegen ja irgendwie so ein bisschen, was passiert da gerade? Irgendwie haben wir so eine Beflügelung und ist ja eigentlich für die Volkswirtschaft nicht so gut und auch für die Bevölkerung nicht so gut. Aber für eure Branche ist es ja eigentlich, kommt das euch zugute?
Ja, also ob jetzt solche Entwicklungen wie jetzt in Ostdeutschland tatsächlich dazu führen, dass Leute mehr Videoüberwachung haben wollen oder mehr Einbruchmeldeanlagen, insbesondere dann im privaten oder auch im gewerblichen Bereich, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube nicht, das Gesamtgefühl. Es geht ja dann immer um das eigene Haus, die eigenen vier Wände.
Ja. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr müsste es sein, hatten wir Bernd Westphal hier zu Gast.
Mhm.
Und da habe ich mit ihm heiß diskutiert über das Thema, ob wir uns gerade nicht die Wirtschaft und den Wohlstand verzocken. Und er meinte, ja, also halt ein bisschen Politikgerede, ne? Meinte halt, ja, kann man so und so sehen. Und ich war vor kurzem mit einer Delegation in Indien und die Inder haben gesagt, wir lieben Deutschland, wir wollen nach Deutschland, Deutschland ist geil, Deutschland hat eine gute Wirtschaft. Ich glaube daran nicht, aber er hat danach gesagt, du unterschätzt eine Sache, wir haben hier noch ein wertvolles Gut. Und dann meinte ich, was denn? Dann meinte er, Sicherheit. Wir leben in Deutschland sicher. Und ich frage mich aktuell, ob wir auch dieses wertvolle Gut gerade so ein bisschen verlieren, weil einfach die Gesellschaft gerade diese Gefühle hat. Und vor allem auch, finde ich, da haben auch die Medien eine ganz, ganz große Verantwortung. Und ich finde, die befeuern das Ganze auch noch extrem, kippen da Öl ins Feuer. Kann man gut und schlecht finden. Aber ja, also was sind so deine Gedanken darüber?
Also für mich zählt ja erstmal, also das Sicherheitsbedürfnis jetzt des Kunden oder das allgemeine Sicherheitsbedürfnis ist ja das, wie fühle ich mich in meinen eigenen vier Wänden oder wie fühle ich meine Firma sicher abgesichert. So, und für mich ist es ganz persönlich so, wenn ich meine Firma abends verlasse, dann habe ich ein gutes Gefühl, dass ich eine Videoüberwachung habe, eine Einbruchmeldeanlage und dass da ein Tor zugeht und dass ich einen Zaun drumherum habe. Das ist einfach so. Das ist ein Gewerbegebiet. Ja, dann möchte man dann wissen, was dann passiert, wenn man dann nicht da ist und man fühlt sich halt besser, wenn man weiß, dass wenn was passiert ist, man auch gleich eine Nachricht bekommt. So, und das ist ja das, wo wir unterwegs sind im Bereich der Sicherheitstechnik. Ich glaube aber, dass das Sicherheitsgefühl, und das ist für mich ja genauso, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wenn es dann dunkel wird, dass dann so eine latente Unsicherheit einfach kommt, die war früher vielleicht nicht da oder nicht in dem Maße da. Und ich glaube, unabhängig davon, ob jetzt tatsächlich Persönlichkeitsdelikte, also Raubüberfälle oder Attacken gegen Menschen mehr werden oder nicht, dass das trotzdem was mit den Leuten macht. Also die Leute fühlen sich dann unsicher, wenn sie zum Beispiel in der Stadt unterwegs sind, ja, oder wenn sie auf Veranstaltungen gehen, auf Festivals und so weiter. Und das nehmen sie mit nach Hause. Und das ist natürlich nicht voneinander zu trennen.
Nur ein bisschen zurück zur Wirtschaft. Und vorweg vielleicht noch einmal, hast du selber mal was erlebt? Also selber mal irgendwie Alarmanlage war aktiv oder es wurde mal eingebrochen bei dir selber?
Nein, bei mir selber nicht. Wobei, ja, fällt mir doch wieder was ein. Und zwar während der Bauphase unseres Neubaus in der Bördestraße. Da waren jetzt gerade die Fenster drin und die Türen. Und wir haben ja eine Lagerhalle nebendran und da war eine Bautür drin. Und irgendjemand hat sich wohl den Spaß erlaubt und wollte durch die Fenster einbrechen und auch an der Haupteingangstür. Kunststück, die war natürlich entsprechend mechanisch gesichert. Wir hatten noch keinen Strom, also es war wie gesagt die Rohbauphase. Und da wurde tatsächlich eingebrochen und ein Fensterrahmen, an dem versucht worden ist einzubrechen, der ist auch bei mir im Besprechungsraum. Und tatsächlich habe ich das da mal erlebt, am eigenen Leib quasi. Aber es ist da zum Glück nichts passiert, außer dass das Haus kaputt gemacht worden ist. Es waren auch noch keine Werte drin, keine Daten und so weiter. Aber da habe ich das zumindest mal gemerkt. Du kommst morgens zur Baustelle und siehst, da ist was kaputt. Und das ist natürlich auch erstmal an der Stelle ein blödes Gefühl. Für mich war es aber positiv, weil ich gleich den Test hatte, im Rohbau schon. Also die Haupteingangstür ist mechanisch sicher und die Fenster sind mechanisch auch sicher, also alles richtig gemacht. Und das ist letztendlich auch dann wieder im Umkehrschluss das, was ich den Kunden mit auf den Weg geben kann, dass ich sage, meine Einbruchmeldeanlage ist wichtig, aber es hilft nichts, wenn ich keine mechanische Sicherheit habe. Das muss mit der mechanischen Sicherheit zusammenarbeiten und dann wird es ein richtiges System.
Aber eine gute Überleitung zu dem zu der neuen Immobilie kommen wir noch gleich zu. Aber apropos so Bauüberwachung, da ist mir in den letzten Jahren eine Sache immer wieder aufgefallen. Da sind immer überall so ganz, ganz große Banner. Achtung, hier ist Bauwatch. Ist das so ein Startup, was in den letzten Jahren irgendwie hochgekrochen ist?
Das ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, die nur diese Videoanlagen macht und die dann eben auch eine Aufschaltung haben. Ja. Und das ist letztendlich ein Mietsystem. Das ist für die Baufirmen sicherlich ganz praktisch. Zeigt aber auch ganz enorm, wenn das jetzt angefragt wird, wie stark die Nachfrage tatsächlich geworden ist, nämlich weil eben auch auf Baustellen sehr viel geklaut wird. Also das ist, wir sind ja auch selber auf Baustellen unterwegs.
Das ist halt offen, lose, kann man mitnehmen.
Kupfer, alles, was das Herz begehrt. Also da kannst du alles mitnehmen. Und das ist tatsächlich so, selbst die Baustoffe für Dämmung und so weiter sind mittlerweile ja auch teurer geworden. Also da wird nicht nur, dass da Sabotage gemacht wird oder rumhausiert wird, sondern eben, dass da auch Leute was klauen. Und das ist, auch das ist regelmäßig der Fall gewesen. Wir haben auch viel Kunden, die tatsächlich im Bereich der Bauelemente unterwegs sind und die sagen, ja, wir brauchen eine Absicherung, weil hier klauen die uns da vom Hof.
Also macht ihr auch sowas? Also macht ihr auch sowas im Bauwatch quasi?
Nein, also wir würden es fest einbauen, wir würden es dem Kunden auch vermieten oder für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stellen. Das haben wir auch durchaus schon gehabt, aber dass wir so in dem Maße das so professionalisiert nur das eine anbieten, auch das ist wieder genauso wie mit den Aufschaltungen dann ein anderes Thema.
Moin Leute, hier eine kurze Werbepause. Dein Auto macht seltsame Geräusche, der Motor ruckelt und du hast keine Ahnung, woran es liegen könnte. Du brauchst eine Inspektion, TÜV oder Reifen, du hast einen Autounfall. Für all diese Themen rund ums Auto habe ich genau die richtige Adresse für dich. Die Herbert-Quandt-Straße 1. Denn da sitzt unser Kfz-Meisterbetrieb, die Kaiki Autoservice GmbH. Man hört es raus, ich bin dran beteiligt und wir haben eine tolle Aktion für euch. Bis Ende des Jahres gibt es in unserem Familienunternehmen mit dem Rabattcode POD10, also POD10, 10% auf alle Reparaturen. Ausgenommen sind Fremdleistungen wie zum Beispiel vom TÜV. Für mehr Infos besucht einfach www.kaiki-autoservice.de. Was ich eben fragen wollte, war noch, wann hast du entschieden, dass du sagst, okay, ich investiere nochmal und baue nochmal neu und investiere nochmal in die Zukunft, mit dem Hintergedanken, dass du noch einen besseren Arbeitsplatz anbieten willst, mit dem Hintergedanken, dass du irgendwann selber übergeben willst?
Angefangen hat das so 2016, dass der Gedanke gereift ist, dass wir uns nochmal verändern mit der Firma. Die Idee war auch daraus entstanden, mein Vater war mittlerweile schon recht alt und der Standort, an dem wir waren, war nicht prädestiniert und war auch jetzt da nur geduldet. Das ist ein Wohngebiet und da sind wir halt auch mit unseren Fahrzeugen immer durchgefahren und das war jetzt nicht wirklich ideal für alle Beteiligten und für uns gab es dort auch keine Entwicklungsmöglichkeiten. Und dann habe ich eben mich umgeschaut nach den unterschiedlichen Möglichkeiten und dann stellte sich die Möglichkeit eben über die Stadt in der Bördestraße sich, damals war das ein Bewerbungsverfahren, sich zu bewerben mit der Firma, um dort einen Bauplatz zu bekommen. Und dann,
ich habe mich auch beworben übrigens. Herzlich willkommen.
Ja, das ist, also ich weiß, dass einige, die sich beworben haben, ja dann am Ende auch gar nicht gebaut haben.
Ja.
Das ging ja dann auch ein bisschen hin und her. Aber für uns war das so, als wir dann mit der Wirtschaftsförderung gesprochen haben, hieß es ja, also wir wollen natürlich Hildesheimer Unternehmen, auch gerne Handwerksunternehmen dort etablieren, die eben an anderer Stelle, wo vielleicht andere Gebiete sind mit größeren Baugrundstücken, die gar nicht für die in Frage kommen, weil ich brauche hier keine 3000 Quadratmeter, ne? Als Grundstück und deswegen habe ich dann auch gesagt, das ist vollkommen unnötig, da jetzt das Grundstück zu nehmen. Insofern war ich dann sehr froh, als wir dann den Zuschlag gekriegt haben. Und dann ging dann halt die Planung los. Und die Idee war, ja, klar, also einmal, die Lagerfläche hat nicht gereicht. Wir haben unsere Lagerfläche verdoppelt. Natürlich, klar, hinterher weißt du, ne, nach 6 Jahren hättest du auch größer machen können, ne? Hm. Klar.
Ja, ja.
Wir hatten Büroräume mit keine Sozialräume. Es war alles eben in die Jahre gekommen.
Jetzt habt ihr ja super moderne, ich war ja schon mal da,
ja,
super moderne Einrichtungen und so Büro-Flair, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Und da kommt man gerne hin und verweilt auch gerne,
finde ich. Ja, das ist für mich auch so. Also ich komme ja jeden Morgen dahin und manchmal vielleicht auch am Wochenende. Und ich bin ja auch sehr lange da. Also als Chef bist du natürlich jetzt nicht der 8-Stunden-Tag. Und ich merke jetzt, es sind jetzt 6 Jahre, dass ich diese Zeit wirklich genieße, dass ich morgens mich freue, ins Büro zu kommen, weil ich eben sehe, das ist eine adäquate Umgebung, in der ich Freude habe. Und ich weiß auch natürlich von den Mitarbeitern, dass sie auch gerne kommen, also was das Gebäude betrifft. Und wir haben jetzt Sozialräume, wir haben Duschen, wir haben Mitarbeiteraufenthaltsraum, wir haben eine Küche für den Mitarbeiter, eine Küche für Büro, was natürlich für 10 Mitarbeiter eigentlich vollkommen übertrieben sich darstellt. Aber wir haben alle Räumlichkeiten eigentlich so adäquat aufgebaut, dass wir für alles Platz haben, Erweiterungsmöglichkeiten haben. Und
boah, das war ja auch ein Investment, ne? Also das würde ja auch 1 Million Kosten haben oder so.
Naja, das hat Geld gekostet, klar. Das war nochmal, wie heißt das so schön, ein Schluck aus der Pulle, ne? Das ist klar.
Aber mehr oder weniger als 1 Million?
Naja, das ist so, auch da schätzte sicherlich nicht ganz verkehrt.
Okay, okay. Und war es aber auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, mit der eigenen Übergabe irgendwann? Also hast du selber Kinder, wo du sagst, ich will es übergeben oder willst du mal verkaufen? Was sagen so deine Ideen in 10 Jahren, 15 Jahren?
Ja, also ich, natürlich macht man sich Gedanken. Also ich habe Kinder, 3. Jetzt muss ich mal wieder überlegen. Also 22 bald, 23 und 26. Und das sind 2 Jungs und 1 Tochter. Die Tochter ist die jüngste. Alle 3 machen ihre Sachen, machen ihren Weg, sind entweder mit der Ausbildung fertig oder mittendrin. Und ich würde jetzt mal wieder an die Gründung da zurückkommen. Du hast mich vorhin mal gefragt, wie war das mit deinem Vater? Also wie war der Übergang? Also der war natürlich sehr holprig durch die Insolvenz. Wenn ich jetzt noch mal weiter vorgehe, ist es so, mein Vater hat immer gesagt, mach du, was du willst. Ich freue mich, wenn du da Spaß dran hast, hier in dem Unternehmen dich einzubringen. Aber du musst jetzt hier nicht auf Teufel komm raus diese Firma übernehmen. Ich weiß, was das für eine Arbeit ist. Und er hat das dann immer als Klitsche bezeichnet, ne? Und überleg dir das. So. Naja, ich habe dann, wie wir ja jetzt wissen, das übernommen. Und auch ich habe das meinen Kindern so weitergegeben. Also das habe ich immer gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da jederzeit mithelfen. Alle haben auch auf ihre Art immer mitgeholfen und haben auch was gemacht. Aber natürlich ist das Interesse erstmal grundsätzlich muss da sein und auch dieser Unternehmerwunsch. Und zum anderen habe ich auch immer gesagt, also macht euren Weg. Also ne, studiert was, macht was, wenn ihr ins Handwerk wollt. Die Gespräche hatte ich auch. Dann wäre es natürlich sinnvoll. Ich habe den 2. Bildungsweg im Handwerk. Ich bin über den Ingenieur gekommen. Aber es wäre vielleicht sinnvoll, wenn man das jetzt wirklich machen will. Es gibt heute so viele schöne Möglichkeiten. Eine Lehre, also Abitur, Lehre, dann im Handwerk was machen. Dann vielleicht nochmal ein Studium obendrauf, um dann so ein bisschen mehr von der Pike auf das zu lernen.
Genau den Weg haben wir ehrlicherweise meinem Bruder empfohlen. Ich habe studiert, auch noch privat studiert, war auf einer Business School, habe alles über Marketing und Management gelernt. Aber Handwerk, dieses Thema, was wir haben, Familienbetrieb, habe ich indirekt gelernt durch den Vater, weil der Vater gesagt hat, hier mit 13 bau mal Räder aus, bau mal ein Getriebe aus, bau mal einen Motor aus. Dann wurde ich so in frühen Jahren damit so ein bisschen verwurzelt. Aber da haben wir mit meinem Bruder gesprochen und meinten, was willst du eigentlich? Und er meinte, ja, ich habe Bock auf Schrauben, ich mag Papierkram nicht und ich würde gerne die Werkstatt leiten, aber ohne vorne Rechnung zu schreiben. Und dann haben meine Eltern erstmal traurig, haben gesagt, du studierst ja gar nicht und das ist ja so ein hohes Gut zu studieren und studier doch lieber. Aber ja, dann hat er meine Eltern überzeugt und gesagt, nee, ich will lieber noch
was machen. Das ist natürlich verständlich, dass deine Eltern das so gedacht haben und sich gewünscht haben, dass jetzt beide studieren, so nach dem Motto, was Besseres und so weiter. Ja. Aber wir dürfen eins nicht vergessen.
Genau.
Also das Handwerk ist, also es gibt diesen Spruch, Handwerk hat goldenen Boden. So. Und wir haben, auch ich habe diese Krisen alle erlebt, die es gab, 2008 und. Also wir haben immer diese Wellenbewegung, die es in der allgemeinen Wirtschaft auch gibt und geben wird, auch jetzt wieder, aber wir federn das ja ganz anders ab. Also und auch da wieder, du hast vorhin KI angesprochen, also ich bin der Meinung, die KI kann uns unterstützen in ganz vielen Bereichen, auch bei der Installation, bei der Programmierung, ganz sicher wird das kommen. Aber dass da ein Handwerker eine Schraube in die Wand dreht, um einen Bewegungsmelder an die Wand zu dübeln, also ich sag das jetzt mal so flapsig, das wird nicht passieren. Das wird es einfach nicht geben. Und deswegen wird es Verbesserungen geben durch die KI, aber es wird den Handwerker an sich nicht ersetzen. Und ich hoffe, dass das in dem Maße die Unterstützung der KI kommt, in dem Maße, wie wir weniger Fachkräfte haben. Also, dass wir das irgendwann kompensieren können. Und im Bereich des Handwerks ist es ja eigentlich auch so, es ist schön, wenn man studiert, aber es ist viel besser, wenn man im Handwerk was machen will, dass man dann eben im Handwerk seinen Weg geht. Das ist so. Und ich kenne das auch von einigen Handwerkskollegen, wo die Söhne das erfolgreich gemacht haben, weil die auch selber noch im Handwerk eben auch wissen müssen, wie es funktioniert. Und ich finde es halt schade, wenn man sagt, ja Mensch, du bist ja nur Handwerker. Das ist ja total, das ist ja fies, ja. Das stimmt ja gar nicht.
Ich finde mittlerweile, du bist ja nur Student. Also oder nur ein Absolvent oder so. Also ich finde das Studium irgendwie jetzt mittlerweile.
Genau.
Aber ist halt so ein bisschen, auch so der Hintergrund ist, glaube ich, es gab halt diese Internetjahre und dann wollten alle ins Büro. Und dann kam KI und jetzt müssen alle da wieder raus.
Naja, also, eigentlich ist das ja so entstanden, dass entsprechend, ich sage jetzt mal so einfache Leute, so wie es meine Eltern auch waren. Also meine Mutter war Kinderkrankenschwester, war auf der Frühgeborenenstation. Mein Vater war eben Elektromeister dann irgendwann. Und dass die gesagt haben, ihr sollt es immer besser haben. Das ist ja die Generation Eltern, die das gesagt haben. Und wie kommst du dazu, es besser zu haben? Ja, du musst studieren. So, und wenn du dann studiert hast, dann ergeben sich Wege. So, und letztendlich habe ich ja genau das andere gezeigt. Also ich habe studiert, bin wieder ins Handwerk gekommen und also es geht mir gut. Es geht mir so gut, dass ich wirtschaftlich klarkomme und mir macht das alles Spaß vor allen Dingen. Und
aber da sind wir uns einig, dass der Bereich Handwerk immer noch einen Imagewandel braucht, ne? Also vor allem so bei dieser Elterngeneration, die jetzt den Kindern sagt.
Ja, das ist also das ist ein Riesenproblem natürlich. Und die Handwerksorganisation der ZTH versucht das ja schon seit über 20 Jahren. Also die ersten Marketingkampagnen, die da gemacht worden sind. Und ich finde, die sind auch wirklich gut. Und die gehen auch an die richtige Stelle. Also es gibt ja jetzt auch gerade auf Instagram, TikTok und so weiter, gibt es ja wirklich tolle Kampagnen, um die Handwerker auch interessant zu machen. Denn ein Zahntechniker, mein Nachbar, das ist ein Gesundheitshandwerk. Ja, das ist ein Handwerker, der hat nichts in der IHK, das ist ein Handwerksunternehmen. Und das wissen viele halt auch nicht, die von außen kommen und mit dem Handwerk nichts zu tun haben. Und die viele verbinden mit dem Handwerker den klassischen, ich sag's jetzt mal so böse, Bauhandwerker. Ja, also die aber auch heute ganz anders unterwegs sind als früher, wo sie Stein auf Stein gelegt haben, sondern die müssen heute auch Energieeinsparverordnungen wissen und alles. Und das sind spezialisierte Berufe geworden.
Qualifizierte, ja.
Absolut. Und die Qualifikation natürlich auch. Ja. Und was halt viel vergessen wird, ist, dass so nach dem Motto, das war ja auch bei uns damals, ja, wenn du dann halt nichts wirst, dann gehst du ins Handwerk.
Ja, aber ich finde, mittlerweile sieht man es ja auch in der Gehaltsstruktur. Also ich habe Kommilitonen, die haben ihren Bachelor und Master gemacht und arbeiten jetzt als Projektmanager in einem richtig coolen Projekt bei Daimler und trotzdem verdient unser Meister mehr Geld als er im Gehalt. Also jetzt auf
Gehaltsvergleich. Ja, natürlich, weil wir das auch wertschätzen.
Also genau. Wir müssen ja auch. Wir haben ja alle Fachkräftemangel.
Unternehmer müssen das wertschätzen und wollen das auch wertschätzen.
Ja.
Und wir sind auch deswegen in der Lage, diese Löhne jetzt zu zahlen, diese angepassten Löhne, weil wir dem Kunden das auch vermitteln müssen können. Und der Kunde merkt, also ne, dieser Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Oder solche Dinge sind einfach auch, wenn man die einmal erlebt hat, dann weiß man, okay, also es gibt Handwerker solche und solche. Und dann wissen die Qualität zu schätzen und sagen, okay, die ist jetzt ihren Preis halt auch dann wert.
Ich merke schon, wir brauchen so eine Sonderfolge extra für Handwerk.
Auf jeden Fall.
Aber also zusammenfassend, Handwerk ist sexy und wenn hier junge Gründer zuhören, denkt auch mal drüber nach, einen Handwerksbetrieb zu gründen und nicht nur immer so das die nächste Dating-Plattform. Und so ein Appell vielleicht auch so ein bisschen an die älteren Zuhörer, wenn eure Kinder ins Handwerk gehen wollen, auf jeden Fall zulassen. Hat wirklich einen goldenen Boden. Und
vor allen Dingen nachhaltig. Also darf ich nochmal sagen, es ist nachhaltig. Also das ist jetzt nicht so eine Eintagsfliege, sondern es wird Elektrohandwerke beispielsweise oder auch Tischlerhandwerke wird es immer geben. Also das ist so. Und der wird auch immer mehr gebraucht. Gerade jetzt Elektro ist eigentlich ein Markt, ja, wenn wir hier keinen Strom haben, keine Aufzeichnung. Ja.
Übrigens, es gibt einen Handwerksbereich, was ich sogar beneide, das muss ich noch sagen, das sind die Klempner. Die Gaswasserinstallateure, die beneide ich extrem, weil ich finde, die sind irgendwie so, da gibt es irgendwie den allergrößten Bedarf. Egal wo man da anruft, haben die 3 Jahre Vorlauf und wirklich ist egal, wo man anruft.
Ja.
Und die haben die besten Produktmargen. Also die kaufen diese Anlagen für 7 und verkaufen die für 21. Also ich finde, das ist so der Bereich, wo ich sage, also wäre jetzt so ein Reset und ich müsste von Anfang an von neu anfangen. Vielleicht wäre das so ein Bereich gewesen, wo ich losgelegt hätte.
Ja, ich hatte jetzt selber nie so, also wenn ich auf dem Bau war, ich war ja auch viel unterwegs und habe selber gearbeitet natürlich. Also das war ja auch, als ich dann nicht nur bei meinem Vater mitgeholfen habe, sondern auch dann, als ich selbstständig war. Also da habe ich das nicht gesehen, was du jetzt gesehen hast, sondern habe ich immer nur gesehen, dass sie da eben mit Wasser rummachen und dann, ich sag jetzt mal, mit der Toilette. Ja. Und das war jetzt nicht so meins. Also Da habe ich die jetzt nicht beneidet. Da dachte ich immer, jo, die Elektriker, die sind schon besser dran.
Ja, ich fand die immer super, super cool und super profitabel. Vor allem, weil die auch so Badprojekte haben und so, gibt's auch jetzt neue Sachen. Naja, ich merke schon, Tim guckt schon rüber, wir haben keine Zeit mehr. Unsere Abschlussfrage ist immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Der ist hier nicht weit entfernt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den sehen können. Das ist die Michaeliskirche. Also ich bin in der Michaeliskirche getauft und konfirmiert worden. Und für mich ist das eigentlich der Inbegriff der schönen Kirche. Und
cool.
Ruhig vor allen Dingen. Und ich bin auch als kleiner Junge ganz stolz gewesen, als mein Großvater mir gesagt hat, dass die Holzdecke, die ja einzigartig ist, dass diese Holzdecke eben im Krieg rausgenommen worden ist und dadurch vor der Zerstörung am 22.03.1945 eben auch gerettet werden konnte. Und wenn ich da hochgucke und diese Decke mir anschaue über den Stammbaum Jesu, das ist immer also hochspannend und es ist einfach auch eine schöne Kirche nach der Renovierung, sehr viel Ruhe, spendet jetzt vor allen Dingen Kühle. Aber dem Wetter, also das ist mein Lieblingsort in Hildesheim.
Also man hört auch hier wieder raus, eine waschechte Hildesheimer Story.
Ja.
Jürgen, danke, dass du da warst.
Ja, ich habe mich auch zu bedanken und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast.
Dankeschön. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.